Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 30. März, 7.07 Uhr. Es ist wieder Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid am Anderswo ist auch Scheißetag. Also könnt ihr auch gerne hier reinhören als bei der Konkurrenz, oder? Obwohl, nee, nicht bei der Konkurrenz hören, die haben ja nicht das, was wir für euch haben.
Ach herrlich, natürlich haben wir heute auch wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Die gibt's bei uns, nur bei uns. Zum Beispiel dieses hier, so hat Tuchel Antonio Rüdiger wieder zu einer festen Größe gemacht.
Boxerin Sarah Scheurich über Corona und Depressionen als Stolperstein auf dem Weg zu Olympia.
Stefan Kurz steht Rede und Antwort vor dem letzten Spiel seiner U21-Nationalmannschaft heute in der Gruppenphase der EM.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette, die kennt ihr. Das sind die Gewinner und die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder und die Erinnerungen an das, was in der Geschichte an einem 30. März so sportlich passiert ist.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages für euch. Sie betrifft die offenbar von der UEFA geplante Reform des Financial Fair Play. Dem Kicker ist nämlich ein Schaubild zugespielt worden, auf dem ein erster Entwurf zur Deregulierung des FFP zu sehen sein soll.
Eieiei, was für ein Zeug ist das denn bitte? Bisher erlaubte das Financial Fairplay den Clubs in einem Bewertungszeitraum von 3 Jahren maximalen Defizit von 30 Millionen, das dann durch Investorengelder ausgeglichen werden kann. Diese Grenze soll dem Entwurf zufolge zumindest aufgehoben werden.
Ja, das heißt nichts anderes als Investoren dürfen nach Belieben Geld in Clubs pumpen ohne Limit. Völlig egal, ob sich die Investition refinanzieren lassen wird oder nicht. Clubs mit Investoren ohne Renditeerwartung würden profitieren, zitiert der Kicker aus dem ihm vorliegenden Papier.
Ja, also noch ist es nicht offiziell. Die UEFA wollte dem Kicker auf Nachfrage wollte das Ganze weder bestätigen, noch wollte es dementieren. Aber diese Gedankenspiele, die scheinen irgendwo in der Luft zu liegen. Was sagen wir zu einer solchen Reform des Financial Fairplays? Quasi zum FFP 3.0. Zwei Meinungen in 40 Sekunden.
Ja, dass eine Reform nötig ist, ist ja eigentlich schon länger klar. Spätestens seit dem Fall Man City letzten Sommer, die von der UEFA verhängten Sanktionen gegen City für den Verstoß gegen das FFP hatte das CAS ja einfach wieder kassiert und den Kontrollmechanismus der UEFA damit quasi enteiert. Denn was nützt eine Regulierung auf Papier, die kreative Buchhalter und findige Anwälte einfach austricksen können? Aber das FFP jetzt gleich ganz fallen zu lassen, wäre meiner Meinung nach jetzt auch kein richtiger Weg. Ein bisschen, ganz klein bisschen hat es ja doch was gebracht. Den finanziellen Wahnsinn ein bisschen in Grenzen gehalten und so ganz ohne Regulierung wäre dann auch das bisschen noch passé. Die Schere zwischen Arm und Reich würde dann wahrscheinlich größer und größer und größer werden. Der Profifußball sich noch weiter von seiner Basis entfernen. Sportswashing, das wäre etwas, dem Tür und Tor geöffnet würde, also dass Länder oder Investoren ihr Image durch Sportinvestments aufpolieren. Und für Deutschland würde das konkret ja auch bedeuten, dass die 50+1-Regel endgültig zum Wettbewerbsnachteil werden würde, denn welcher Investor pumpt denn Geld in einen Club, wenn er am Ende gar nicht das Sagen hätte?
Also das ist schon alles eine sehr schräge Nummer und das kann eigentlich so nicht wirklich gemeint sein. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Meine Gedanken dazu. Vor knapp 10 Jahren wurde das Financial Fairplay eingeführt, um ja diese steigende Verschuldung der europäischen Fußballclubs zu verhindern. Da gab es ja einige. Gucken wir mal FC Barcelona zum Beispiel. 1,17 Milliarden Schulden. Das Financial Fairplay soll weichen, dafür eine Finanzkontrollsystem eingeführt werden. Das hat jetzt also auch noch ein Journalist der Gazzetta dello Sport aus Italien ausgegraben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so gehen soll. Du hast es angesprochen, Man City ist ein Beispiel mit der CAS, die ein Urteil kassiert hat. Dieses Milliardenspiel muss endlich ein Ende haben, finde ich, denn es ist uferlos. Ich bin gespannt, was dieses Kontrollsystem ja besser machen soll als das Financial Fairplay aktuell. Die Diskussion darum ist unnötig, es sei denn, es passiert was, es wird schärfer, konkreter, härter und lässt den einen oder anderen mal wirklich über die Klinge springen. Ich bin sehr gespannt, was da noch dabei rauskommt.
Ich auch. Und wer am Ende tatsächlich über die Klinge springen wird, also von den Großen, wird es wahrscheinlich keinen treffen. Das ist nicht nur uferlos, das ist irgendwann dann auch vielleicht UEFA-los. Man weiß das nicht. Muss ich das noch
allerdings, ja.
Was denkt ihr denn? Was sagt ihr zu dieser Problematik? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. Ganz wichtig, an diese Nummer bitte nur Sprachnachricht. Sprachnachrichten schicken. Beginnt die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, dann können wir sie auch richtig zuordnen und zitieren.
Stand jetzt, aktuell.
Morgen Abend, da steht Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft wieder im Fokus, wenn es im dritten WM-Quali-Spiel gegen Nordmazedonien geht. Und dass Antonio Rüdiger aktuell in der Nationalmannschaft und auch bei seinem Club beim FC Chelsea wieder zu den festen Größen gehört, hätte man vielleicht vor wenigen Monaten nicht unbedingt gedacht. Da steckte er nämlich in einer ziemlichen Krise. Mittlerweile allerdings, da zeigt tatsächlich die Formkurve wieder nach oben. Er zeigt konstant starke Leistung, wie zuletzt auch gegen Rumänien, wo er kompromisslos sein Kerngeschäft in der Abwehrarbeit verrichtete, zudem mit Verlagerung und langen Bällen auch für den Spielaufbau einiges tat. Leon Kaminski moderiert den Premier League Podcast und hat sich mit Antonio Rüdiger für uns mal etwas genauer auseinandergesetzt. Leon, warum zeigt denn die Formkurve bei Rüdiger aktuell wieder nach oben?
Ich möchte die Frage gerne aus mehreren Perspektiven beantworten. Kurzer Blick in die Vergangenheit. 2017 kam Antonio Rüdiger ja zum FC Chelsea für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro. Man sieht schon, der damalige Trainer Antonio Conte hatte durchaus große Erwartungen gelegt in eine Rüdiger-Verpflichtung. Rüdiger selbst hat dann aber in der ersten Phase bei Chelsea einfach zu viele vermeidbare und individuelle Fehler gemacht, die ihm dann einfach seinen Stammplatz gekostet haben. Er konnte auch dann in den folgenden Monaten nie Top-Leistungen zeigen und auch unter seinen nachfolgenden Chelsea-Trainern Maurizio Sarri und Frank Lampard bekam er nie dieses nötige Vertrauen zu spüren, was man einfach braucht oder was er einfach mehr braucht anscheinend. Ja, und so hat er sich relativ schnell mit seiner Reservistenrolle begnügen müssen. Das ging ihm dann irgendwann einfach gegen den Strich und er hat letztens interessanterweise veröffentlicht, dass er im letzten Sommer sehr intensiv über einen Wechsel weg vom FC Chelsea nachgedacht hat. Da hat er PSG mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel und die Tottenham Hotspurs mit José Mourinho als Interessenten genannt. Es soll sogar schon zum Telefonat mit José Mourinho gekommen sein. Allerdings hat sich dann der Wechsel am Ende nicht realisiert, was wohl aus heutiger Sicht für ihn absolut toll ist. Denn einige Monate später wurde dann ja Frank Lampard als Chelsea-Trainer entlassen. Und Thomas Tuchel, also der Mann, der ihn kurz zuvor noch zu PSG locken wollte, wurde neuer Chelsea-Trainer und Tuchel hat sofort dieses nötige Vertrauen in Rüdiger auch gezeigt, hat ihn in seinem ersten Spiel als Coach direkt aufgestellt in die Startformation und Rüdiger hat es auch zurückgezahlt mit soliden, mit guten Auftritten.
Kannst du das mit Zahlen untermauern?
In 14 Spielen, die Thomas Tuchel bislang Chelsea-Trainer ist, hat die Defensive bislang nur 2 Gegentore kassiert. Ein toller Wert, definitiv auch ein Verdienst von Antonio Rüdiger. Was noch zu nennen ist, der Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat jetzt auch das System umgestellt auf eine Dreierkette, was Rüdiger auch sehr entgegenkommt.
Und auch Jogi Löw spielt eine wichtige Rolle beim Comeback von Rüdiger, oder?
Der Nationaltrainer hat immer mehr Vertrauen in Antonio Rüdiger gezeigt in den letzten Wochen. Er hat jetzt auch in den WM-Quali-Spielen immer gespielt und auch solide Leistungen gezeigt. Letztens hat noch Löw, ich zitiere, seine Athletik, Dynamik und Zweikampfstärke wirklich über den grünen Klee gelobt. Und wer weiß, vielleicht ist da ja sogar ein EM-Ticket drin für Antonio Rüdiger. Zu gönnen wäre es ihm auf jeden Fall. Ja, trotz dieses ganzen Lobes jetzt für Antonio Rüdiger muss man auch nach wie vor festhalten, er hat noch einige Schwächen, zum Beispiel im Ballbesitz, wenn er unter Druck gesetzt wird durch die gegnerischen Angreifer. Da ist er einfach noch nicht Weltklasse. Da ist er nach wie vor zu fehleranfällig und diese Schwäche muss er definitiv löschen aus seinem Spiel, sonst wird's schwer mit der weiteren Entwicklung. Aber trotzdem, als Fazit kann man alle mal sagen, ein beachtliches Comeback von Antonio Rüdiger und mal sehen, wie weit das noch gehen kann. Ich denke mal, er selbst wird nicht mehr daran geglaubt haben, dass es noch in dieser kurzen Zeit so gut für ihn aussieht, aber definitiv beachtlich.
In der Tat, Leon Kaminski vom Premier League Podcast zu Antonio Rüdiger. Den Premier League Podcast könnt ihr übrigens auch hier auf meinsportpodcast.de hören. Leon, dir vielen Dank.
Ciao, ciao.
Stand jetzt aktuell.
Wir haben hier auf meinsportpodcast.de eine neue Podcast-Serie gestartet. Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio heißt sie und ist eine Koproduktion von uns mit dem Sportinformationsdienst SID und sportfrauen.net. In den einzelnen Episoden dieser Podcast-Serie sprechen sportliche Powerfrauen, die zu den besten ihrer Sportarten gehören, über ihren ganz großen Traum, die Olympischen Spiele in Tokio, und sie berichten, welche Hindernisse sie für ihr großes Ziel überwinden müssen. In der aktuellen Folge geht es um Boxerin Sarah Scheurich. Sie erzählt über die Auswirkungen ihrer Corona-Erkrankung im letzten Jahr.
Ich glaube, ich war in den letzten 15 Jahren, die ich Leistungssport mache, noch nie so lange aus dem Training raus. Und natürlich war man auch krank und dadurch braucht der Körper einfach länger, wieder fit zu werden. Und ich trainiere einfach jetzt erst seit einem Monat wieder voll und das merke ich auch noch. Also ich hatte gestern mein erstes Wettkampfsparring, also es ist wie ein Wettkampf im Training. Und da hat man schon gemerkt, dass ich nicht auf meinem Höchstleistungsstand bin, aber das ist, glaube ich, nach der Geschichte auch ganz normal und das braucht eben einfach Zeit, aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich jetzt konkret so Spätfolgen merke. Es liegt einfach daran, dass man im Training natürlich Zeit verloren hat.
Und Sarah Scheurich berichtet über eine Depression, die sie auch als Folge der Corona-Erkrankung und der Ungewissheit im letzten Jahr entwickelte.
Ich bin einfach sehr emotional, sag ich mal, nicht instabil, aber da vielleicht ein bisschen sensibler als andere Menschen. Das kommt aber auch durchs ADHS und auch, also so die Anfälligkeit für Depressionen ist ja auch ein bisschen erblich. Und ich kenne es eben von meinem Vater. Deswegen weiß ich, dass es theoretisch immer wieder passieren kann und dass ich auch öfter mal Schwierigkeiten habe, was in Situationen, die für andere vielleicht ganz normal sind und die andere auch nicht nachvollziehen können. Und ich bin echt mega dankbar, dass auch mein Trainer und mein Verband da mit mir quasi kooperieren und auch wirklich wollen, dass das für mich bestmöglich läuft. Also ich habe diese Depression war ja eine zeitliche Angelegenheit, sag ich mal, die jetzt auch sozusagen abgeschlossen ist. Das ist ja zum Glück vorbei, aber was mich natürlich beeinflusst, ist das ADHS und da sind einfach Sachen, die wir jetzt anders steuern, damit es für mich vielleicht ein bisschen einfacher ist.
Und Sarah Scheurich schlägt mit Blick auf Olympia sehr nachdenkliche Töne an, erzählt von einem moralischen Dilemma, in dem sie sich befinde, wenn sie an eine mögliche Olympiateilnahme denkt.
Mir ist es ein bisschen unangenehm, vor dem Rest der Welt zu sagen, wir sind hier jetzt und machen unseren Sport, obwohl andere gerade vielleicht ihren Job nicht ausüben können und ganz andere Probleme haben. Und dann kann ich eigentlich mit meinem Gewissen nicht wirklich vereinbaren, zu sagen, ich fahre jetzt als Sportler dahin und boxe Olympia, wenn andere Leute gerade sterben, weil sie dieser Pandemie ausgesetzt sind. Und das ist tatsächlich für mich ein großer Konflikt.
Mehr von Sarah Scheurich hört ihr in der aktuellen Folge von Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Klickt euch gerne auch durch die anderen Folgen. Da gibt es weitere sportliche Powerfrauen mit ihren ganz persönlichen Geschichten auf dem Weg zu Olympia. Könnt ihr hören hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Da sind sie wieder, die Gewinner und die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder des Tages und unser Rückblick in die Sportgeschichte. Unsere Stand jetzt Dreierkette. Los geht's.
Top und Flop.
Top des Tages ist, wenn man neue Wege geht, auch in der Führung eines Sportvereins. Das macht zum Beispiel Alba Berlin gerade. Die Basketballer tragen nämlich dem Umstand Rechnung, dass Sport ja auch Kultur ist und stellen daher ab April eine Direktorin Kommunikation und Kultur ein. Zitat, Alba Berlin steht für eine einzigartige Verbindung von hochambitioniertem Spitzensport und intensivem gesellschaftlichem Engagement, das erklärte Geschäftsführer Marco Baldi. Und das neue Amt wird die bisherige Zeit Online Kulturchefin Rabea Weiser übernehmen, um den vielfältigen Aktivitäten des Basketballclubs dann auch ein neues Gesicht zu geben.
Ach, richtig gut. Muss man sagen, Chapeau, Chapeau, zu Recht Top des Tages. Die machen auch so eine großartige Jugendarbeit. Da muss man sagen, da sollte sich der ein oder andere Verein schon auch mal ein Beispiel nehmen. Ne? Mhm. Gehen wir mal zum Flop des Tages. Das ist ein Trainer, der seine Schützlinge in der Öffentlichkeit bloßstellt. Vor allem völlig ohne Grund bloßstellt. So geschehen bei Petra Vilova, einer der größten Sportlerinnen der Slowakei. Sie gewann gerade erst den alpinen Gesamtweltcup im Skifahren. In der Zeitung Corriere della Sera bezeichnet der Italiener Livio Magoni seine Landsfrauen Marta Bassino und Sofia Goccia und Frederica Brignone als Skidiamanten, während er über seinen Schützling Vilova sagt, im Vergleich zu ihnen ist Petra ein Bügeleisen. Mittlerweile hat er sich zwar für die verbalen Entgleisungen entschuldigt, dennoch ist sowas ziemlich flopwürdig.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern. Und wir haben stellvertretend wieder ein paar besonders sportliche Geburtstagskinder herausgepickt.
So zum Beispiel den hier. Rein körperlich, aber vor allem auch sportlich war er ein ganz großer. Jan Koller, der tschechische Sturmtank, der unter anderem ja für RC Anderlecht und Borussia Dortmund die Schuhe schnürte. Technisch beschlagen, trotz seiner 2,2 Meter Größe, mannschaftsdienlich und natürlich auch torgefährlich. Und so machte er den BVB 2002 zum Meister. Und er war ein sanfter Riese und der wird heute 48.
35 Jahre alt wird einer der besten Innenverteidiger der Welt. Manche sagen aber auch einer der unfairsten Innenverteidiger der Welt. Sergio Ramos von Real Madrid hat heute Geburtstag. Er hat alles in seiner Karriere gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nur den Fairplay-Preis, den wird er wahrscheinlich niemals kriegen.
Davon ist wirklich nicht auszugehen. Gewonnen hat auch Tao Geoghegan Hart, der britische Radrennfahrer, einiges, unter anderem den Giro d'Italia im letzten Jahr. Und der Mann vom Team Ineos, der wird heute 26 Jahre jung.
Und natürlich alles, alles Gute und einen wunderschönen Tag allen anderen Geburtstagskindern. Ihr dürft euch jetzt bitte angesprochen fühlen. Ihr müsst nicht sportlich sein, um heute ordentlich zu feiern im Rahmen des Möglichen.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 30. März? Naja, das erzählen wir euch jetzt.
Ja, vor 31 Jahren, da bestritt Jack Nicklaus sein Debüt auf der Senior PGA Tour und das verlief so, wie man es von Jack gewohnt ist, natürlich reibungslos. Er gewann das Turnier am Ende klar. 4 Schläge Vorsprung hatte er vor Gary Player.
Vor 20 Jahren brach Michael Phelps bei den US Trials für die Weltmeisterschaft 2001 den Weltrekord über 200 Meter Schmetterling. Mit gerade einmal 15 Jahren und 9 Monaten Dame des Phelps bis heute der jüngste männliche Schwimmer, der jemals einen Weltrekord aufgestellt hat.
Und vor 9 Jahren, da gewannen Aljona Savchenko und Robin Scholkowy im Paarlauf zum 4. Mal den Weltmeistertitel im Eiskunstlauf und damit stellten sie den Titelrekord des deutschen Paares Maxi Herber und Ernst Beyer ein.
Stand jetzt aktuell.
Die Ausgangslage für die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM ist vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Rumänien eigentlich hervorragend. Nach dem 1:1 gegen die Niederlande reicht der deutschen Mannschaft gegen Rumänien heute Abend ein Punkt. Aber auf Ergebnis spielen, das kommt für Trainer Stefan Kunz nicht in Frage. In der virtuellen PK vor dem Spiel hat er das nochmal klar gemacht. Und die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID haben uns mit den Statements aus der PK versorgt. Wie erwartet Kunz denn den Gegner heute?
Bei den Rumänen erwarten wir eine extreme Mentalität. Wissen wir ja auch aus der Zeit von Udine. Und haben wir dann teilweise gestern auch bei der A-Nationalmannschaft gesehen, dass sie halt nie aufgeben werden, dass sie läuferisch extremst intensiv auch anlaufen. Und von daher gesehen, zumindest mal auf das machen wir uns dann gefasst.
Und wie sieht es personell aus? Was ist zum Beispiel mit Moukoko?
Der Stammspieler der U21 kann morgen wahrscheinlich nicht spielen. Der kann ziemlich sicher, ist nicht einsatzfähig morgen. Andere relativ junge Spieler wie Dorsch, Burkhardt und Arne Meyer haben muskuläre Probleme und werden jetzt erstmal heute ein bisschen reduziert trainieren, um dann morgen früh zu sehen, ob sie einsatzfähig sind.
Wo klemmt es denn bei den angesprochenen Spielern genau? Was sind die gesundheitlichen Probleme?
Ja, Niklas war ja in der ersten Halbzeit hat er schon so einen Schlag in den Rücken bekommen, den wir in der Halbzeit behandelt haben und was er dann trotzdem noch für 90 Minuten gereicht hat. Bei Arne Meyer ist es ähnlich und bei Johnny die bekannten Adduktorenprobleme.
Und wie erklärt Stefan Kunz, dass gerade seine Leistungsträger, die ja in ihren Vereinen entweder gegen den Abstieg spielen oder zum Teil auch gar nicht regelmäßig spielen, jetzt ohne große Vorbereitung voll da sind und dem Team helfen können?
Ist eine schwere Frage. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass zuerst mal der ganze Staff hier das so ein bisschen vorlebt. Und dann ist es so bestimmt auch so dieses Treffen mit Gleichaltrigen, wo du natürlich direkt, was Themen angeht, soweit ich es weiß, reden die ja nicht darüber, wie die Probleme von Kleinkindern jetzt gerade aussehen oder von Schulkindern oder so etwas, sondern die haben ihre eigenen Themen, die haben ihre Welt, in denen sie sehr viele Gemeinsamkeiten haben und die Schnittmenge mit uns ist dann auch noch relativ groß. Ne? Wir hatten jetzt heute zum Beispiel die Analyse vom Holland-Spiel inklusive einen kleinen Ausschau auf das Rumänien-Spiel und die wissen mittlerweile, dass das Analyse, das hieß früher Kritik, ne? Und die verstehen es aber auch, dass es Verbesserung heißt. Ich weiß, ich neige ab und zu dazu, meine Mannschaft schon sehr gut zu sehen. Aber sie wissen ja selber, die in den Vereinen arbeiten, dass du innerhalb von 2 Tagen im Grunde genommen ohne richtiges Training dann mal auf eine Dreierkette umstellst und die Jungs das umsetzen. Wir hatten vorher dieses Diagramm, wo ist Holland stark? Das ist im Spielaufbau, im Offensivspiel, in den tiefen Läufen, und das haben wir alles komplett beschnitten. So dass ich da natürlich sage, was jetzt die Defensive anbelangt, haben sie auch noch gut gemacht. Jetzt haben wir dann auch am Anfang schon ein paar Spieler einwechseln können. Also es gibt in dem Sinne jetzt nicht so einen, der jetzt so komplett außen vor ist und jeder fühlt sich mitgenommen. Und ich glaube, das sind so viele Faktoren, die kann ich jetzt nicht. Ich glaube, ich kriege es schwer mit Worten zusammen. Das ist auch manchmal einfach so der kleine Klaps im Vorbeigehen. Und es sind so viele Faktoren, das kann man, glaube ich, nicht alles nur an Worten festmachen.
Wie hat denn Finn Dahm, der Pechvogel aus dem Spiel gegen die Niederlande, seinen Patzer da weggesteckt? Und wird er heute Abend im Tor stehen?
Sehr gut. Wir haben dann abends das versprochene Ständchen gesungen. Hat sich auch so wie erwartet angehört, und die Torte war noch da. Und dann macht es natürlich der Klaus Tomforde in erster Linie, aber auch die Reaktion der Mannschaft war cool, und ja, es bleibt dabei, dass er im Tor ist.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, gibt es denn auch Gedanken an ein mögliches Aus, auch wenn die Konstellation so gut ist?
Ich glaube, es ist immer so eine Frage, was in deinem Kopf Platz hat, und das hat im Moment keinen Platz, das Ausscheiden, sondern wir konzentrieren uns auf den Plan, damit, dass wir morgen weiterkommen. Und wenn der nicht klappen sollte, muss ich mir innerhalb von kürzester Zeit dann was einfallen lassen, was ich euch dann erzähle.
Hoffen wir nicht, dass es dazu kommen muss. Stefan Kunz vor dem letzten Gruppenspiel seiner U21-Nationalmannschaft heute Abend gegen Rumänien bei der EM. Die O-Töne aus der Pressekonferenz haben uns die Kollegen vom SID zur Verfügung gestellt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben wieder ein paar Tipps für euch.
Ja, die WM-Qualifikation läuft quer durch die Welt lustig weiter. Deutsche noch nicht am Start heute. Im Handball, da steigen heute Abend die Rückspiele im Achtelfinale der EHF European League. Magdeburg kann nach dem 32-24 Hinspielerfolg zu Hause gegen Rabotnik jetzt alles klar machen. Die Rhein-Neckar-Löwen hatten im Hinspiel auswärts bei Nexe mit 27-25 vorgelegt, haben ebenfalls jetzt im Rückspiel Heimrecht, und die Füchse Berlin müssen nach dem klaren 35-27 Erfolg bei Margareten ebenfalls nochmal zu Hause ran, sind nach der Niederlage gegen Leipzig in der HBL aber gewarnt, bloß kein Gegner zu unterschätzen.
In der Basketball-Bundesliga spielen Göttingen und Chemnitz eine Partie vom 21. Spieltag aus. Die Brose Baskets Bamberg sind am ersten Spieltag der Champions League gegen die Tschechen aus Nienburg gefordert.
Und in der DEL gibt es den 33. Spieltag mit gleich 4 Partien, darunter auch Adler gegen DEG.
Und im Tennis wird auch weitergespielt, da laufen die Miami Open der Damen und der Herren weiter mit den Achtelfinals.
Und wir laufen dann morgen wieder zur gewohnten Zeit mit Stand jetzt.
Und zwar um 7.07 Uhr. Dann sind wir wieder für euch da. Also ab dann könnt auch gerne ein bisschen später zuschalten. Aber Hauptsache zuschalten würde uns freuen, und gerne in der Zwischenzeit unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Rezensiert gerne auch ein bisschen, schreibt eine Bewertung, gibt uns bei iTunes Sterne und hört auf jeden Fall weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Und bei uns könnt ihr gar nicht zu spät einschalten, weil alles on demand ist. Ihr schaltet ein und es geht sofort vorne los. Ihr verpasst nichts. Ihr könnt stoppen, ihr könnt zurückspulen, ihr könnt vorspulen, ihr könnt es nochmal hören, so oft wie ihr wollt. Hier bei uns Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir tragen unseren Slogan nicht umsonst vor uns her und sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.